Heute soll es aber um Property-Based Testing gehen. Und ja, richtig schön Inhaltsverzeichnis. Worum geht es? Ich erzähle erstmal, worum es geht. Was ist Property-Based Testing? Warum machen wir das? Versuche ich so ein bisschen zu machen. Und wir können das voll gerne super interaktiv machen. Also ihr könnt mich jederzeit unterbrechen oder sollt mich auch unterbrechen und dumme Verständnisfragen stellen. Also nicht dumme Fragen, sondern jede Frage, die euch in den Kopf kommt, gerne mit mir diskutieren. Anschließend habe ich so ein paar akademische, also so Hello World Beispiele, und dann habe ich versucht, so ein bisschen was Real World Mäßiges zu konstruieren, was aber noch irgendwie auf so ein Beamer-Bild draufpasst, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie das ist, damit zu arbeiten. Anschließend wollte ich euch ein bisschen was erzählen, wie wir das so benutzt haben in der Vergangenheit oder konkret ich in den Projekten, in denen ich gearbeitet habe. Dann ein bisschen vorgezogen, so ein bisschen Diskussion, Vor- und Nachteile von Property-Based Testing. Hoffe ich, dass wir da so ein bisschen was aufdecken können. Genau, weil also wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Ne? Sehen wir dann auch ein bisschen. Und dann haben wir am Ende so, wenn die Zeit dafür reicht, wie gesagt, ich habe das nicht geübt, wir müssen mal gucken, wenn wir mit der Zeit hinkommen, dann haben wir noch so zwei Advanced Topics, so Seeds für Reproduzierbarkeit und Shrinking. Was das ist, seht ihr dann nachher. Genau. Ja, gute Tests. Also das ist jetzt keine Liste mit Anspruch auf Vollständigkeit. Was sind gute Tests? Also ja, also mindestens mal haben wir immer den Happy Pass drin. Ne? Ich habe irgendwie ein Stück Software und das soll eine Funktionalität erbringen. Und dann habe ich mindestens mal den Happy Pass. Alles läuft gut, es gibt keine Fehler, Daten werden persistiert, was weiß ich. Es fliegen keine Exceptions und. Also mindestens mal das wird getestet, aber hoffentlich doch dann auch alle nicht so Happy Paths. Insbesondere auch alle Edge Cases, die einem so einfallen. Ganz viele sagen ja auch, ich brauche keine Dokumentation, ich habe Tests. Also das ist auch so ein bisschen so eine Idealvorstellung. Test ist auch immer gleich eine Art von Dokumentation. Beweisen nicht nur, dass die Software für bestimmte Inputs funktioniert, sondern sagen auch noch, wie musst du die API benutzen, was für Pre- und Post-Conditions kannst du erwarten, vielleicht welche Invarianten so. Also von daher steckt eigentlich in Tests noch viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick erwartet. Naja, ist natürlich einfach zu lesen, zeigt, wie der Algorithmus sich verhält. Ja, und dann wird es eigentlich auch schon noch interessanter. Also wenn wir jetzt so ein Stück Software haben und das ist jetzt kein One-Time-Release-Software und dann wird es nie wieder angefasst. Ich denke mal, die meisten, die gegen Geld-Software schreiben, sind nicht in der Situation. Das ist ja, also letzten Endes werden sich immer die Requirements ändern. Also Software, die benutzt wird, ändert sich ständig. Und es kann schon schnell dazu kommen, gerade wenn man viele Testfälle hat, dass die Software sehr schwer wartbar wird, weil man natürlich auch mit jeder Änderung ganz häufig ganz viele Tests anpassen muss. So, das ist halt auch immer so ein Thema. Und desto mehr Tests man geschrieben hat, sagen wir mal so tendenziell, da kann man drüber diskutieren, aber und man ändert was, desto mehr muss man dann auch wieder anfassen und umso teurer werden auch häufig Änderungen. Gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten dagegen zu wirken, aber naja, viele Testcases, viel Maintenance-Aufwand. Es gibt noch viel mehr Punkte, die wir auch bestimmt später nochmal sehen. Also verhalten sich deterministisch, heißt, wenn ich einen Test fünfmal mit dem gleichen Input ausführe, dann kommt auch fünfmal das gleiche raus, hoffentlich. Ne? Also repeatable ist das Ganze. Haben eine super Abdeckung, testen one thing at a time, also nicht ganz viele verschiedene Dinge, und wenn der Test fehlschlägt, weißt du nicht von den drei Sachen, die du getestet hast, was ja jetzt kaputt ist. So. Genau. Are isolated from one another. Sprich, egal in welcher Reihenfolge du die Tests ausführst, zum Beispiel. Ne? Ja, und natürlich letzter Punkt, auch das sehen wir später nochmal im Kontext von Property-Based Testing. Schnelle Ausführung ist auch wichtig. Also, überleg gerade, ich kenne ein Produkt in meinem Umfeld, da dauert die Ausführung aller Tests so 45 Minuten. So. ganz schön schnell, ja. Genau, aber ich meine, wie wahrscheinlich ist das, dass du die eben mal alle ausführst, bevor du deinen Commit hochpushst? Also manchmal ist es ja schön, den auch erstmal lokal laufen zu lassen, aber das ist halt auch nicht realistisch. Aber im Idealfall, ich hätte nur Unit-Tests und die laufen innerhalb von 3 Sekunden durch, das wäre natürlich der Traum, ne? Dann könnte man auch eben, naja. Also schnelle Feedback-Zyklen sind eigentlich total super. Und es gibt 1000 Möglichkeiten, das hinzukriegen. Und Property-Based Testing ist keine davon, aber die bringt einem dafür ganz viele andere tolle Sachen. Was haben wir denn? Genau. Ja, ich habe nochmal versucht, irgendwie nach irgendeiner komischen Definition zu gucken, was wir eigentlich mit Tests erreichen wollen. Wir wollen irgendwie beweisen, dass ein Algorithmus korrekt ist. Also die Software, die wir schreiben. Und Algorithmus, finde ich, klingt auch immer so akademisch, aber von mir aus der Business-Prozess, den wir da beschreiben oder so, dass der richtig funktioniert für jeden Input, den ich da reinstecke. Und wenn ich mir so einen Test schreibe, dann muss ich mir halt überlegen, also welche Preconditions müssen gelten. Und wenn ich die jetzt, wenn die erfüllt sind, also vielleicht sieht mein Environment irgendwie aus, ich habe bestimmte Input-Daten, und ich stecke die jetzt in meinen Algorithmus, dann prüfe ich ja meistens hinterher mit Assertions irgendwelche Post-Conditions ab oder vielleicht auch noch irgendwelche Invarianten, dass ich schaue, dass sich nichts, dass nichts verletzt wurde, genau. Und also beim letzten Punkt bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob man das so sagen kann, aber die Definition, die ich fand, wo auch irgendwie die Quelle hier unten fehlt, gerade sehe ich, sagte so, wenn man diese 3 Dinge zusammennimmt, ja, dann kann man so von einem Property sprechen. Also mein Algorithmus hat die Eigenschaft, dass gegeben diese Preconditions oder Constraints ich mit folgenden, also Input, der diesen Preconditions entspricht, oder State, ich stecke das da rein und dann werden halt Postconditions und Invariants werden halt nicht verletzt. So. Dann habe ich, das ist dann eine Eigenschaft meines Algorithmus. So, und daher kommt so ein bisschen der Name, glaube ich.
Das ist ganz witzig, weil die Begriffe Preconditions, Invariant und Postconditions, das kenne ich aus Contract-Based Programming.
Ja.
Und da ist quasi genau diese Kombination ist dann ein Contract. Mhm. Also ist dann der Vertrag, den das Objekt oder die Funktion dann halt eben einhält.
Genau, so dieses also Contract-Based Programming, glaube ich, in Eifel oder so, ja, ist das mal entstanden. Eifel ist das genau, dass du bei jeder Funktion Preconditions, Postconditions, genau. Invariants angibst und so.
Genau.
Ja, so letzten Endes auch wie heißt es, formale Beweise arbeiten ja auch so bei Programmierung, ne? Das ist, und dann heißt es Contracts, Properties, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht gar nicht genau, woher der Name kommt, aber ich glaube, in dem Kontext von Property-Based Testing könnte die Definition einigermaßen stimmen. Ich starte mal mit einem akademischen Beispiel von der Webseite von ScalaCheck. Genau, also ScalaCheck, oder ich fange noch mal kurz so an. Ich weiß nicht, ob es das erste Property-Based Testing Framework war oder ob es vielleicht schon mal Papers gab vorher oder so, die das gemacht haben, aber so alle sagen so, der Urvater von Property-Based Testing war QuickCheck aus Haskell. Und ScalaCheck ist halt so eine Implementierung für Scala. Und ja, die Idee ist eigentlich, dass du ein Framework benutzt, was dir dabei hilft, ganz viele Testcases zu erzeugen. So, also du erzeugst die Testdaten. Also wenn wir jetzt mal kurz davon ausgehen, rein funktional, ist keine Voraussetzung dafür, aber macht Dinge erstmal leichter, drüber nachzudenken. Das heißt, ich habe hier in den Beispielen habe ich halt nur irgendwelche Funktionen, die nur von ihrem Input abhängen. Also die hängen nicht noch von irgendeinem Environment ab, von irgendeinem State in der Datenbank oder was weiß ich. Das blenden wir mal alles aus. Das kann man, glaube ich, auch verallgemeinern, dass es dann auch funktioniert, wenn wir irgendwie noch ein Environment haben und so. Aber mal ganz einfach, ich habe irgendeine Funktion, starts with, und ich stecke da einen Input rein, also A plus B und A, das sind die beiden Inputs der Funktion. Und genau, und A und B und A, was sind das jetzt für Dinge? Das sind zufällig generierte Inputs und das sind Strings und mehr weiß ich eigentlich hier nicht drüber. Also das Framework bietet mir so ein Statement, das sagt für alle, for all, Inputs vom Typ String soll dieses Property gelten. Also ein Ausdruck, der nach Boolean evaluiert. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich sagen will. Ich will, ne, es ist ziemlich knapp und konkret und ich muss mir jetzt auch keine Gedanken darüber machen, was ist denn A und was ist denn B und kommen da eigentlich auch chinesische Zeichen und Steuerzeichen drin vor und so oder New Lines, das interessiert mich alles nicht. Also es interessiert mich schon, aber wenn ich dieses Property aufschreibe, muss es mich nicht interessieren, weil das Framework kümmert sich darum. Ist auch hier schon so ein bisschen angedeutet. Also generiert Testdaten mit einem Fokus auf Edge Cases. Wir werden das gleich noch in Aktion sehen. Der generiert halt vor allem leere Strings. Wäre so ein Edge Case, der bestimmt gerne vergessen wird. Ja? Strings von ganz großer Länge vielleicht. Strings mit Steuerzeichen, chinesischen Zeichen, was auch immer. Emoticons. Emojis, Entschuldigung, heißen die inzwischen. Genau. Und das können wir natürlich nicht nur für Strings machen. Und jetzt gehe ich mal rüber in die IDE und zeige mal so ein bisschen was in Action. Was ich mir so überlegt habe. Also, wir haben ja schon gesehen, also ich starte mal hier dieses Strings-Back. Bitte blendet mal gedanklich aus, was da drunter noch so kommt. Ich helfe euch dabei. So. Genau. Und was sehen wir denn da jetzt? Wir sehen, wir haben beide Tests ausgeführt und er sagt, okay, ich habe 100 Tests erfolgreich ausgeführt. Das heißt, er hat 100 verschiedene Samples erzeugt, hat die in mein Property reingesteckt und hat geklappt. Also starts with funktioniert. Und damit ihr mir das glaubt, kann ich das auch nochmal ausführen. Mit Printlines. Und ups, da haben wir unsere Edge Cases. Und wenn wir Glück haben. Genau. Also er hat es gar nicht erst mit ASCII-Zeichen probiert anscheinend. Sondern hat gleich angefangen, abstruses Zeug zu machen. So. So, also auf die Test Cases. Oh, ein Skifahrer, schön. Auf die Testcases würdet ihr wahrscheinlich nicht kommen, wenn ihr jetzt selbst Tests schreibt. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass unsere Kunden auf solche Ideen kommen. Weil unsere Kunden in China teilweise sind und dann schicken die uns was und dann, weiß ich nicht, hatten wir da irgendwas mit JSON-Decoder oder so. Und dann war irgendwas nicht richtig escaped und dann funktionierten Dinge nicht. Und dann haben wir so einen Property-Based Test geschrieben und dann funktionierte es. Also nicht durch den Test funktionierte es, aber wir hatten eine Testabdeckung plötzlich für Fälle, an die wir nicht gedacht hatten und ein paar davon waren sehr realistisch.
Kann ich die Testdaten in irgendeiner Form manipulieren oder ergänzen?
Genau, die Frage ist, kann ich die Testdaten in irgendeiner Form manipulieren oder ergänzen? Habe ich gut wiederholt fürs Video, ne? Ja, genau. Sehr schön. Ja, und das sehen wir auch gleich noch. Genau. Also du musst nicht nur mit so einem Quatsch leben. Also du kannst sehr viel vernünftiges Zeug machen. Wie gesagt, der Quatsch hat seine Daseinsberechtigung, aber es kommt noch mehr. So, was haben wir denn? Mal ein anderes Spec. Ich zeige jetzt einfach mal so ein paar akademische Specs, um so ein Gefühl dafür sozusagen zu wecken. Ne? Also was ich jetzt hier mache ist, ich baue mir einen Generator von Integern. Also ScalaCheck bietet mir diesen Gen-Typ und kann eigentlich mal reingucken. Okay, der ist ein bisschen unleserlich. Aber ich kann hier ganz viele verschiedene Generatoren bauen. Ich kann mir Strings bauen, ASCII-Strings, Listen von Dingen, alles Mögliche. Müssen wir jetzt gar nicht im Detail kennen, aber ich habe erstmal die Möglichkeit, meine Sachen weiter einzuschränken. Integer Min-Value, Max-Value, ich könnte jetzt auch von nur positive Zahlen nehmen mit der 0. Genau, und jetzt einfach mal so ein Test, wo ich sage, auch wieder so ein Property, ich konkateniere zwei Listen und das Ergebnis soll natürlich, die Länge der konkatenierten Liste soll der Summe der Längen der einzelnen Listen entsprechen. So, und was mache ich hier außerdem noch? Ich mache einen ZIP damit ihr es schon mal gesehen habt. Zwei Listen, wenn ich die zippe, kriege ich Tupel von Listen. Also sehen wir hier rechts. Eine Liste und noch eine Liste. Und wenn ich die beiden konkateniere, die Länge soll gleich der Summe der Länge sein. Und jo. So, wir reden gerade über den ersten. Genau, das hat jetzt auch funktioniert, wunderbar, wie zu erwarten war. Und genau, was könnten wir noch machen? Wenn wir das ein bisschen flexibler machen wollen, also ich versuche jetzt ein bisschen rumzuspielen mit diesem Generator-Framework. Also diese Property-Based-Testing-Frameworks bieten uns zwei Sachen. Das eine ist diese Ausführungsumgebung mit diesem For-All-Statement und das andere sind Generatoren und die sind sehr flexibel. Und das sind so zwei Bausteine und wenn du die zusammentust, dann hast du eigentlich so die Power von dem Ganzen. Und wie ich jetzt einfach mal gezeigt, ich kann halt auch so logischerweise Generic Programming mäßig auch Listen vom Typ T erzeugen. Ja, ich muss da nur einen Generator für T übergeben. Ja, und dann kann ich natürlich auch Listen erzeugen mit Elementen vom Typ T. Ja, benutzt habe ich das dann hier wieder mit einem Integer-Generator. Ich kann auch so Geschichten machen wie sagen, okay, die sollen maximal 100 Elemente drin haben, damit es nicht komplett explodiert. Ich weiß nicht, was der Default-Wert ist, vielleicht 100, könnte gut sein. Vielleicht ist es auch nur 10 oder so, wenn ich größere brauche, kann ich auch 100 übergeben. Es geht schon in die Richtung, die du fragst, kann ich das manipulieren. Und so, damit man nochmal den Beweis sieht, hier kommen dann halt ganz viele verschiedene große Listen raus mit vielen verschiedenen Elementen. Und auch hier könnt ihr, glaube ich, auf den ersten Blick sehen, wir haben so Einsen, wir haben recht große positive, recht große negative Zahlen. Minus 1 kommt überraschend häufig vor. Da ist irgendeine Logik dahinter, die versucht, möglichst viele Grenzfälle reinzubringen. Genau. So, was haben wir denn noch? Lists, den hatten wir schon. Genau. Jetzt geht es sozusagen weiter. Wenn ich jetzt, das sind jetzt so akademische Beispiele, wie ich meine. Ne? Wir haben jetzt so Integers und Listen und so. Das ist ein bisschen langweilig. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich ein ausgedachtes Beispiel, aber vielleicht nicht komplett unrealistisch. Wieso heißt das denn Addressbook? Das sollte eigentlich hier Phonebook heißen. Nochmal geändert vorhin. So. Beispiel. Ich will ein, Phonebook synchronisieren. Ja, klassisches Beispiel, kennt man auch noch funktioniert, oder weiß man ja, dass das nicht besonders gut funktioniert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es besser hinkriegen würde, aber häufig tauchen ja immer ganz viele Telefonnummern plötzlich dreimal bei Kontakten auf oder Kontakte tauchen doppelt auf und so. Ich gedacht, naja, wenn die Property-Based Testing benutzen würden, wäre es vielleicht viel besser. Vielleicht noch nicht. Aber so die Idee, ich habe meinen Algorithmus und ich möchte zwei Phonebooks miteinander synchronisieren und kriege irgendwie so ein neues Phonebook raus, wo irgendwie die Daten möglichst schlau gemerged sind. So. Das wäre jetzt mal so die Anwendung. Und so ein Phonebook enthält irgendwie eine Menge von Kontakten. Und so ein Kontakt enthält in unserem Beispielfall einfach nur Name und Telefonnummern. Die haben vielleicht noch einen Typ und eine Nummer. Und die ist natürlich ein String. Auch klar. Und genau so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das mit Property-Based Testing testen? Und da ist natürlich die erste Idee, ich brauche einen Generator dafür. So. Und kann ich das jetzt eigentlich hier im Presentation Mode so machen, dass wir die Klassen einmal gucken, ob wir die vielleicht nebeneinander halten können. Das wäre doch toll. Ja. Genial. Genau. Also ein Generator für diesen Phone Number Type, das ist so ein Enum-Typ, also ist in Scala ein bisschen umständlich. Eigentlich ist ein Enum, Home Mobile Work. Kann ich dann zum Beispiel benutzen, so einen Generator für One-Off. Ich gebe ihm einfach eine Menge an Values und er spuckt mir jedes Mal, wenn ich diesen Generator aufrufe, einen davon aus. Telefonnummer habe ich jetzt erstmal als Nummer gestartet. So, und jetzt kurz eigentlich interessanter für Phone Number. Das ist ja hier schon so ein Case Class, entspricht einem, was ist das, ein Struct eigentlich oder eine Klasse mit zwei Parametern oder so, also eigentlich nur ein Datencontainer. Und der hat zwei Felder. Und wie mache ich das jetzt? Ich muss dazu gleich die Syntax erklären, aber so sieht das aus, also relativ kompakt. Ich glaube, wahrscheinlich erkennen die meisten Java und wahrscheinlich kennen die meisten inzwischen auch so Dinge wie Map und Flatmap und so ein Kram aus diversen Programmiersprachen. Das ist, glaube ich, inzwischen Mainstream. Also was hier letzten Endes steht, das ist so ein bisschen Syntactic Sugar, ist Folgendes. Was haben wir da? Number. Na, das ist das Gleiche hier. So, also ich rufe den einen Generator auf mit so einem Flatmap, dann gibt er mir eine Instanz von einem Typ. Das ist dann der Phone Number Type. Dann rufe ich den anderen Generator auf, der gibt mir eine Nummer. Und dann kann ich das. Also das wäre quasi ein New für die Java-Entwickler. Und dann habe ich halt eine Instanz davon. So, oder das Ganze passiert in der Gen-Monade. So. Genau. Und so baue ich mir halt Generator für zusammengebaute Typen, die so irgendwie meine Domänenlogik abbilden oder meine Datentypen aus der Domäne. Genau, und so setzt sich das dann fort. Also für Kontakte mache ich das eigentlich ganz genauso. Ich wähle mir halt jeweils aus, was ich dann da so drin haben will und baue mir so meine Teile zusammen. Und ich kann das beliebig realistisch machen. So, also ich kann das natürlich so weit einschränken, wie ich will. Ich kann dafür verschiedene Testszenarien, die ich betrachten will, das noch weiter einschränken. Das würde ich auch gleich noch mal kurz zeigen. Genau. So, und jetzt habe ich mal hier so eine Pseudo-Spec geschrieben, die einmal sagt, for all addressbooks sozusagen, also gib mir mal bitte zwei Adressbücher. Ja? Also ein Generator, der zwei Adressbücher erzeugt. Das sind die beiden. Und mal angenommen, ich sync jetzt mit meinem naiven Synchronisierungsalgorithmus, dann möchte ich hinterher, wie auch immer die jetzt hier diese Contains All Contacts Methode genau implementiert sein mag, ich möchte aber irgendwie, dass alle Kontakte aus dem ersten Adressbuch in dem Synchronisierten drin sind und alle aus dem zweiten im Synchronisierten. So, das wäre jetzt meine Property, die ich überprüfe. Und ja, also die Implementierung von der Synchronisierung ist einfach eine Konkatenation. Es ist ja nur eine Demosynchronisierung. Ja, ich habe die nicht wirklich implementiert, da war ich zu faul für. Genau, aber von daher sollte dieses Property hoffentlich funktionieren. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was der alles ausspuckt an Printlines, dann sehen wir auch wieder, naja, jetzt nicht weiter verwunderlich, was er da so alles generiert. Ah, stopp, es reicht. Also der Default sind typischerweise immer 100 Samples. Man kann das auch einschränken. Man kann mehr, weniger machen. Tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, wie das hier geht mit Scala-Check zu Fuß. Es gibt nämlich, also du hast ja, also in Java hast du ja zum Beispiel JUnit. Und wenn, es gibt, glaube ich, auch JUnit QuickCheck heißt das, glaube ich, das Projekt. Du kannst das dann quasi mit JUnit zusammen benutzen und so ähnlich ist es dann auch bei Scala. Da benutzt du eigentlich Testing-Frameworks wie Scala-Test. Die erlauben dir dann noch so verschiedene Arten von Syntax, wie du einen Test schreiben kannst, zum Beispiel so Given-When-Then-Syntax oder Word-Spec, so textuelle Beschreibungen, alle möglichen verschiedenen Flavors und die integrieren dann wiederum Scala-Check und da gibt es dann nochmal andere Syntax. Also man kann das noch irgendwie alles anders aufschreiben. Was ihr jetzt seht, ist Scala-Check sozusagen Barebones, die Low-Level-API. So, es gibt noch ein bisschen was drüber, wenn du es noch komfortabler haben willst. Aber was du immer benutzen wirst, wenn du mit Scala-Check zumindest arbeitest, sind halt diese Generatoren. Genau. Soweit erstmal irgendwelche Fragen. Ja.
Jetzt bei den beiden Adressbüchern, was man, glaube ich, dann, wenn man jetzt so einen naiven Sync machen würde, der vielleicht auch haben möchte, ist, dass ich vielleicht auch eine gewisse Anzahl an Doppelungen in beiden Adressbüchern habe. No? Weil ich sage, das ist so aus meinem alten hin und meinem neuen. In meinem neuen habe ich schon ein paar neue Adressen reingemacht. Ja. Und jetzt meinten will ich jetzt halt eben mergen halt. Wie würde man das denn hinkriegen? Weil die beiden Addressbook-Gen-Calls, die haben jetzt quasi komplett.
Die haben komplett. Genau. Tadada, ich habe da was vorbereitet. Also.
Nicht, dass wir vorhin drüber gesprochen hätten.
Nee, haben wir nicht. Okay, also. Die Frage war so in Richtung, das ist ja voll akademisch, ne? Also, weil wir haben jetzt auch zwei komplett unterschiedliche Adressbücher, wahrscheinlich zumindest, weil die ja auch zufällig erzeugt sind. Und eigentlich macht der Test nicht so wirklich Sinn. Ist richtig, war jetzt sozusagen auch gedacht, primär um erstmal einzuführen, wie hier diese Generatoren, wie man die für eigene Domain-Klassen baut. Jetzt muss man ja irgendwie da hinkommen, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel überprüfen, ob zwei Kontakte, die identisch sind, ja, ob der Daniel und der Daniel mit der gleichen Telefonnummer hinterher auch nur einen Kontakt vielleicht ergeben oder wenn die zwei unterschiedliche Telefonnummern haben, ob die beide beim Daniel stehen hinterher. Und ich habe hier mal versucht, so ein bisschen. Das erschlägt jetzt, merke ich gerade. Vielleicht kriegen wir das aber trotzdem gut hin. Ja. Mal ein bisschen realistischeren Phone-Number-Gen zu bauen, wie wir das so typischerweise in Projekten machen. Und zwar möchte ich mich hier drauf konzentrieren, zu sagen, ich muss ja verschiedenste Testfälle abbilden und ich will vielleicht so Testfälle haben, wo der eine schreibt ja die Telefonnummer mit so +49 und der andere mit 0049 und dann der eine trennt sie mit Leerzeichen zwischen Vorwahl und also Präfix und Suffix quasi. Der nächste macht so Minuszeichen dazwischen, dann kommt noch einer mit einem Schrägstrich und so. Und trotzdem muss das ja irgendwie alles funktionieren. So. Und jetzt will ich auch keine Annahmen über die Implementierung treffen, die vielleicht irgendwie in der Implementierung der String so gepasst wird und irgendwie so eine Struktur gebracht wird oder so, sondern ich will da schön Strings reinstecken, so wie das dann auch im Eingabefeld im UI so ist. Ne? Und habe mir jetzt mal kurz überlegt, wie man das vielleicht machen könnte. Und letzten Endes ist ja, ja was ich schon so angedeutet habe, so eine Telefonnummer hat eine gewisse Struktur und das setzt sich so ein bisschen zusammen aus so einem Country-Code-Prefix, ob man das jetzt mit 00 schreibt oder plus. Ich weiß gar nicht, ob es weitere gibt, wahrscheinlich nicht, aber das wäre so eine Möglichkeit. Dann gibt es verschiedenste Country Codes, Präfix, also Vorwahl, sehr technischer Ausdruck dafür, ich wusste jetzt nicht, wie das heißt, Suffix, die eigentliche Telefonnummer und dann irgendwie noch eine Möglichkeit, wie man das miteinander verbinden kann. Also ein paar habe ich mir ausgedacht, hier oben einfach hintereinander weggeschrieben, die Zahlen. Hier vielleicht mal mit einem Minus getrennt oder mit einem Leerzeichen. So, also was ihr hier seht, ist, ich kann dem Generator andere Generatoren übergeben. Und muss ich aber nicht, weil die haben einen Default-Generator drin. Und genau, und was ich jetzt hier in dem Generator mache, ist, ich nehme halt jeweils diese übergebenen Generatoren und join die halt so zusammen, entsprechend einer diesen drei Joinern. Ne? Also das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, ich habe irgendein Domain-Objekt, in diesem Fall einen sehr einfachen String, aber der hat ja eine gewisse Semantik, und ich will den Generator parametrisieren. Weil jetzt kann ich in dem einen Testfall hergehen und sagen, ich will mal gucken, was passiert, wenn ich so ein Leerzeichen getrennte Telefonnummer und so eine minus getrennte Telefonnummer habe. Schafft er das dann auch, die beiden zu mergen, so der Adressbook-Sync? So ist, kriegt er das hin? Ne? Genau. Genau, dann habt ihr, dann lasse ich jetzt mal einmal laufen. Unten haben wir, glaube ich, ein Printline drin. Was passiert? Starten wir mal hier. Also hier sehen wir einfach nur noch mal stumpf, was er so alles generiert. Also ziemlich viele Telefonnummern, die alle mit 00 anfangen, wie erwartet. Und dann, wo sind wir jetzt? Genau. Ah ja. Also ich habe hier mal zu Demo-Zwecken drei Properties aufgeschrieben, die eigentlich nicht, keine Properties sind, die sind jetzt nur mal, um den Generator vorzuführen. Einmal so mit den ganzen Defaults. Ne? Da habe ich jetzt ich habe jetzt die benutzt, die ich da angegeben hatte, keine übergeben. Dann einmal mit dem Minus-Dashed-Generator und einmal mit dem Spaced. Und genau, die ohne haben wir schon gesehen. Hier sind die Dashed-Generatoren, die mit Dashed generiert wurden, und hier die mit Leerzeichen. So, haben wir schon mal gesehen, dass es funktioniert. Eigentlich auch nicht so verwunderlich. Und so könnte dann zum Beispiel ein Test aussehen, wo ich sage, match mal welche mit verschiedenen Notationen. Dann nehme ich mir hier in dem Fall, gut, hier habe ich ein bisschen geschummelt, merke ich gerade, aber ich glaube, die Idee wird rüberkommen. Ich erzeuge mir nochmal einen Country Code, einen Prefix und einen Suffix. Und joine die mit meinem Joiner und dann gucke ich, ist das die gleiche Telefonnummer? So, von der Idee. Genau. Schweigen. Passt, oder?
So. Ich verstehe nicht, warum die jetzt gleich sein sollten.
Weil sie den gleichen Input haben. Sie haben nur... Genau. Also du musst natürlich, wenn du zwei Werte erzeugen willst, die den, also ähnlich sind, dann musst du natürlich ein bisschen tricksen. Also
ja, die ist Num 1 und Num 2, ist das dann jeweils ein String, wo einmal mit Dash dazwischen sind und einmal ohne?
Ja, genau. Guter Punkt, das kann ich ja mal zeigen. Da sehen Sie. Also jetzt hier einmal ohne Dashes und einmal mit.
Ich habe nicht gehört, was IsSame macht.
Bitte?
Was macht dann
IsSame? Achso, das sei jetzt mal meine Business-Logik, die guckt, ob die Telefonnummern identisch sind. Könnte sein. Könnte Return drin schieben. Ja? Ja, du hast mich durchschaut. Genau. Das ist der eigentliche Test der Logik. Ja. Ja. Vor Demo. Erwischt. Nein, war ja klar. Ich habe aber noch, vielleicht war irgendjemand da, als ich den Event-Sourcing-Vortrag gehalten habe. Du warst da, ne? Da habe ich auch nochmal so ein Beispiel, das war so ein bisschen involvierter. Da habe ich hier nämlich auch schon einen drin gehabt. Und zwar, da habe ich ein bisschen geknobelt. Also tatsächlich ist der Generator ein bisschen größer. Ich glaube, ich muss ihn auch nicht so erklären. Ich erkläre euch nur kurz die Idee. Ich sehe schon, die Augen sind alle auf dem Generator. Also Hintergrund war, es geht um Windsurfen. Und da gibt's Contests, also einen Wettbewerb, wo die Windsurfer halt Punkte kriegen für die Moves, die sie so machen, beim Wellenabreiten oder beim Springen. Und dann gibt es gewisse Regeln, nach denen diese Punkte zusammengezählt werden. Also zum Beispiel, und das ist der schwere Teil gewesen, der überraschend schwere für mich. Irgendwie dachte ich, klar, hackst du mal eben so runter und dann läuft das. Und dann habe ich den Property-Based-Test geschrieben und dachte erstmal so, ist gar nicht so einfach, den Test zu schreiben, den Generator zu schreiben. Und dann hat er auch noch einen Bug nach dem anderen gefunden. Und dann habe ich so, ist ja offensichtlich implementiert. hat er noch einen Bug gefunden. Ich so, schock. Ja, und so war, also ich meine, jeder, der Unit-Tests schreibt, kennt dieses Erlebnis. Nur glaube ich nicht, dass ich alle Bugs gefunden hätte. Oder vielleicht schon, aber halt doch unterm Strich mit mehr Aufwand und mit weniger, eigentlich mit weniger Konfidenz hinterher. Also wenn du da rausgehst und sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie an 5 verschiedene Fälle gedacht und okay, die laufen jetzt, aber wer sagt mir, dass da nicht noch ein 6. ist oder so, ne? Und bei diesen Regeln war es einfach so, dass du hast so einen Contest und wie gesagt, es gibt Wellenwertung, das ist relativ einfach. Es werden 2-mal Wellen gewertet, also wenn du Wellen abreitest, die 2 Wellen mit den besten Punkten, die werden gezählt. Das ist einfach. Und bei den Sprüngen, wenn die Leute Loopings springen und so ein Kram, dann wird werden auch jeweils die 2 besten gewertet, aber es müssen 2 unterschiedliche Sprünge sein. Eigentlich ganz simpel, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Hat man da vielleicht noch einen schlechten Tag oder so und dann irgendwie baut man die ganze Zeit Bugs ein und denkt, man hat es schon längst und dann hat man es doch noch nicht. Und der Generator hat mir dabei geholfen. Und vielleicht ist es auch nicht die schönste Variante, wie ich es gemacht habe, aber ich erkläre es mal kurz von der Idee her, weil diese Idee hat sich dann auch in Projekten wiedergefunden, die wir in Wirklichkeit dann für Kunden auch implementiert haben. Und zwar muss ich jetzt so eine Situation herstellen, wo ich, ohne mir ein Szenario auszudenken, wo ich schon weiß, wo ich weiß, okay, der hat am Ende 13 Punkte. Ich möchte ja zufällig Daten generieren, von denen ich weiß, dass die das richtige Ergebnis sind. Und dann möchte ich ja zusätzlich noch andere Daten. Also in dem Fall war es halt, ich möchte haben, dass der vielleicht 1 oder 2 Wellen abgeritten hat und dafür Punkte bekommen hat und 1 oder 2 Sprünge gemacht hat, aber noch ganz viele andere und für die hat er keine Punkte bekommen, weil die halt aus diesem Zählsystem rausgefallen sind. Ne? Und die Idee dabei war halt, dass ich sage, okay, es gibt hier irgendwelche Regeln, wie genau gezählt wird, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich sage, ich generiere mir halt genau die Punkte, die gezählt werden, entsprechend der Regeln, von denen ich es schon weiß. Und dann habe ich mir noch ganz viele andere Punkte generiert, die von der Punktzahl niedriger lagen. Also sobald ich die 2 generiert habe, die beiden Mengenlisten, kann ich mir noch ganz viele andere generieren, die unten drunter liegen. Das heißt, ich weiß schon hinter welches Ergebnis rauskommen muss, mache dann noch so ein bisschen Neues drumherum. Ja. Das sieht man dann irgendwie so später, also muss man jetzt nicht im Detail drauf gucken, aber das war so die Idee. Ich nehme dann diese ganzen gezählten Scores mit den nicht gezählten, shuffle die so ein bisschen randommäßig durch, um dann auch sicher zu gehen, dass das alles schön zufällig ist, wie der Mensch da die Wellen abreitet und so. Und hinterher sage ich halt, das Scoresheet, da wo das Ergebnis draufsteht, soll halt die gleichen Scores enthalten wie die, von denen ich schon weiß, dass er gewonnen hat. Ja, also die Grundidee. Und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu den Use Cases in den Projekten, die wir hatten. Weil wir es beim ersten Fall ganz genauso gemacht haben von der Grundidee. Und zwar haben wir da ein System gebaut, was... Also die ersten beiden Beispiele kommen aus dem gleichen System. Also im Prinzip vereinfacht gesagt, ein Job-Scheduler. Dem gibst du irgendwie Arbeit zu tun. Das ist ein verteiltes System. Es gibt irgendwie einen Master. Dem gibst du Arbeit zu tun und er schickt diese Arbeit an verschiedene andere Rechner, die erledigen. By the way, ich versuche eigentlich Leader und Follower zu sagen, weil das politisch korrekt ist und weil ich das auch sinnvoll finde. Master-Slave ist böse, ne? Hat eine schlechte Geschichte. Und ich sage mal Leader-Follower. Also es gibt einen Leader, der Job-Scheduler, und dem schickt man Jobs. Und bevor ich auf die Jobs näher eingehe, ist eine Art von Job, die der verteilt ist, sind Replikationsjobs. Also der sagt hier, lieber Follower, nimm mal die Datei, die bei dir auf der Festplatte liegt, und schick die übers Netz zu dem anderen, um zu replizieren. So, und um jetzt die ideale Replikation zu berechnen, wurde im Prinzip ein DAG aufgebaut, wie heißt es, ein Directed Acyclic Graph, ein gerichteter azyklischer Graph. Genau, und letzten Endes musst du den minimal, heißt das minimal spannender Baum auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Wir reden immer noch auf englischem Projekt, das ist ganz schrecklich. Naja, den musst du auf jeden Fall berechnen, und damit du weißt, ob du das richtig getan hast, haben wir es halt eigentlich ganz ähnlich gemacht. Wir haben einen minimalen Baum erzeugt und haben den dann mit ganz vielen Kanten aufgefüllt. Und dann wussten wir natürlich, wie das Ergebnis aussehen muss. Grob gesagt, es kann natürlich sein, dass es noch andere Minimale gibt in einem zufälligen Baum. Das muss man dann auch noch bedenken. Aber so haben wir unsere Implementierung validiert. So, und auch da sind wieder einige Sachen aufgefallen. Bei dem Scheduler, da gab es auch sehr viele Property-Based Tests, wobei sehr viel wahrscheinlich sehr viel weniger sind, als wenn man es händisch schreiben würde, die ganzen Testdaten, würde ich behaupten. Beispiele: Ich generiere zufällig irgendwelche Jobs, die du tun soll, die gewissen Constraints, Preconditions auch entsprechen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, repliziere mir die Datei von da nach da, dann muss der Follower oder Worker muss auch wirklich diese Datei da haben. Also in einem Testszenario dann halt zumindest im simulierten Dateisystem die Datei finden und so ein Kram. Und das wären dann so die Precondition. Wenn ich das dahin schicke, die Datei muss auch existieren. Das bildet man dann im Generator auch irgendwie ab, ne, dass diese Preconditions da sind. Das heißt, werden, je nachdem, was ich teste und den Happy Path teste, dann müssen natürlich die generierten Daten irgendwie Sinn machen. Wenn ich den Unhappy Path teste, kann ich auch Inputs erzeugen, wo ich erwarte, dass er vielleicht sagt, nee, die Datei gibt's nicht oder so. Ne, dann kann ich ganz viel machen. Genau, und dann sollte das Ziel sein, schickt er den Job an den richtigen Worker? Oder beachtet er die Priorität, weil das ein Scheduler war. Ne? Der hat ganz viele Queues, es gibt viel zu viel zu tun, und dann muss er halt gucken, dass er die in der richtigen Priorität abarbeitet. Oder, ja, rejected not satisfying preconditions, sagte ich ja schon. Wenn die Datei nicht existiert, kann er sie nicht replizieren. So ein Kram. Wie sind wir eigentlich in der Zeit? Geht. Genau, jetzt gerade im aktuellen Projekt ist noch in der Anfangsphase, dann bauen wir irgendwie so ein Produkt von Grund auf, und das, was uns als erstes an den Kopf geworfen wurde, so von den Leuten, die so näher am Business dran sind, die haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Datenmodellierung, und hier habt ihr ein JSON-Schema, und jetzt guckt mal, dass das alles richtig funktioniert. Also eigentlich war es eine Excel-Datei, wir haben da ein JSON-Schema draus gemacht. Aber, genau. So, und jetzt möchtest du ja über die Zeit sicherstellen, dass deine ganze Serialisierung und Deserialisierung in beide Richtungen irgendwie diesem Schema entspricht. Also zum einen, dass du JSON, wie das aussieht, und deine Domain Model Classes und auch die Implementierung des Mappings zwischen Domain Model Klasse und JSON irgendwie Sinn ergibt. Und dass das JSON, was dabei rauskommt, dann auch noch dem Schema entspricht. So. Und da haben wir im Prinzip genau das Gleiche gemacht. Also mit Scala-Check-Generatoren Domain-Model-Instanzen erzeugt, die durch einen Serialisierer gejagt, den gegen den JSON-Validator gejagt. Und das Ganze kann man auch irgendwie in die andere Richtung noch machen, wobei das komplizierter wird. Was wir auch ganz viel haben, so Rückwärtskompatibilität zwischen Interface, wenn wir eine neue Version rausbringen, da gucken wir das halt. Da gibt es ja dann gewisse Funktionen, die eine Datenstruktur A nach B übertragen, dass das alles passt. Oh Gott, was hatten wir noch alles? Serialisierung, wenn du persistenzmäßig Daten weggeschrieben hast, dass man die hinterher wieder auslesen kann. Wobei, dafür haben wir gar keine Generatoren verwendet, weil man sonst gar nicht weiß, was man erwarten soll. Schlechtes Beispiel. Aber das sind so Dinge, die irgendwie immer wieder aufkommen. Genau. Bisschen Diskussion? Oder gibt es nochmal irgendwie so Fragen? Oder? Hat eigentlich, was ich noch gar nicht gefragt habe, irgendjemand von euch mal Property-Based Testing schon eingesetzt irgendwo? Oder? Und wie ist so der erste Eindruck so jetzt, bevor ich über Pros und Cons rede?
Also ich habe schon mal im akademischen Umfeld mit Formal Verifying gearbeitet. Mhm. Also dass du halt wirklich formal beweist, dass dein Programm tut, was du erwartest. Und das macht für mich so ein bisschen den Eindruck, ob es zwischen normalen Unit-Test und dem formalen Verifizieren so dazwischen steht. Das hat irgendwie so ein bisschen Züge von beiden. Ne? Also ich habe irgendwie meine Precondition, meine Invarianten, meine Postconditions und hier decken wir halt viele Kombinationen ab, aber nicht alle. Mhm. Wenn wir den formalen Verifier haben, dann wird halt alles abgedeckt. Wenn ich aber meine normalen Unit-Tests schreibe, dann habe ich halt nur ein ganz kleines Subset, wo ich halt dran gedacht habe beim Testen schreiben.
Ja, genau. Also ja, formale Verifikationen. Es wäre natürlich toll, wenn wir das alle hätten. Ne? So, es wäre klasse. Aber die arbeiten ja halt leider auch ganz anders, so symbolisch. Und
das wird ein bisschen brute force-mäßig. Ich nehme ganz viele Daten, schmeiße die rein und kriege ganz viele Daten raus.
Ja.
Aber ob ich alles getestet habe, weiß ich halt nicht.
Weißt du auch so nicht, ne?
Alles testen geht nicht.
Ja, okay. Ich finde, aber es könnte halt im schlechtesten Falle nur ein Pfad sein.
Ja.
Also, das deckt sich mit meinem Eindruck. Ich finde natürlich ein bisschen Scheinsicherheit, weil ich habe das Gefühl, dass das fällt und steigt mit der Qualität der Daten, die der Generator erzeugt. Und ich habe das Gefühl, der hat sehr, sehr viele Daten gleicher Art, die ich als Tester, wo ich sage, nö, die brauche ich nicht, weil das Vertreter der gleichen Klasse sind. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein bisschen Scheinsicherheit dabei.
Das ist ja auch der erste so 100 Tests. Wow, 100 Tests. Dann denkst du, was war das?
Genau, 100 Tests und nicht 100 Tests. Genau. Aber das Gute ist, du brauchst auch nicht 100, also du musst ja nicht 100 mal so lange aussehen. Aber nee, also valide Kritik auf jeden Fall, Scheinsicherheit, weiß ich gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich würde sagen, um es ein bisschen positiv darzustellen, ich glaube, es gibt einen gewissen Grad an zusätzlicher Konfidenz, aber es erlaubt dir natürlich nicht, dich zurückzulegen und zu sagen, ich brauche jetzt nicht mehr nachzudenken. Ne? Weil du natürlich, also wie ihr eben schon gesehen habt, die Testszenarien, die ich mir ausdenke, die müssen natürlich trotzdem noch, also muss ich schon noch Hirnschmalz reinstecken. So.
Das gilt quasi so für den ersten Schritt. Beim ersten Schritt, beim Unit-Test machen wir auch so ein bisschen, wenn man Zahlen hat, so ein bisschen rum, Varianz, ein bisschen hier, ein bisschen da, klein, groß, mittel. Dafür finde ich, das ist genauso der richtige Weg, weil das nimmt so diesen ersten Weg ab oder diesen ersten Schritt ab, den man hat. Und dann kann man sagen, okay, jetzt fange ich an, vielleicht wirklich nochmal so gezielte Tests auszudenken.
Ja.
Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass die Qualität dieser Property-Based-Tests dann noch stark davon abhängt, wie gut du deinen Generator schreibst. Ja, dass du darüber dann halt eben nämlich genau die Domäne einschränken kannst und dann besser auf dieses Problem zugeschnittene Zufallsdaten bekommst.
Ja, das würde ich auch sagen. Also es hängt stark davon ab, was du dir ausdenkst, was du so abtesten willst und auch wie gut du die Generatoren dann schreibst, ob du die zum Beispiel, du kannst Generatoren schreiben, die deine Probleme, also die den Input so stark beschränken, dass du die interessanten Fälle dann doch nie erwischst. So.
Das ist wahrscheinlich eine Kombination mit Code Coverage dann sehen, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt das, guck mir die Code Coverage an, wenn ich dann zum Beispiel 100% habe. Ja, 100% sagt das auch nichts alles.
Ja, du sagst,
ich weiß, aber man muss ja irgendwie sich in die Karte ersetzen. Also irgendwie muss man ja gucken.
Nee, es ist mit Sicherheit auf jeden Fall nur ein Baustein, würde ich auch sagen. Aber man kann das sehr weit treiben. Wir hatten in dem Projekt mit der File, also mit dem Scheduler, hatten wir das tatsächlich so, dass wir, also es war so ein Multi-Master-System, ein verteiltes System mit den ganz vielen Arbeitern und Master, habe ich schon wieder gesagt, Scheduler. Eigentlich war es ein Multi-Scheduler-System. Und was wir da zum Beispiel auch gemacht haben, war zu sagen, wir müssen eigentlich sicherstellen aus Business-Sicht, dass wir nicht nur mit zwei Schedulern oder nicht nur mit einem, sondern mit zwei oder drei Schedulern das funktioniert, vielleicht auch mit fünf und dann aber auch vielleicht mit bis zu 100 oder 1000 Workern. So. Und das dann auch unter einer Vielzahl von verschiedenen Konfigurationen, was für Arbeitsfestplatten da dranhängen und Dateien und was weiß ich und wie die alle verteilt sind und so. Und für all diese Business-Anforderungen, die wirklich da waren, haben wir entsprechende Generatoren gehabt, die das auch dann so solche Szenarien erzeugen. Und da sind immer wieder viele Bugs in der Entwicklung aufgeschlagen, die dann nicht in Produktion aufgeschlagen sind. Also ich muss sagen, ich war 2,5 Jahre in dem Projekt und wir hatten in 2,5 Jahren 2 Incidents und die waren innerhalb von Stunden behoben. Wir hatten so gut wie keine Produktionsbugs durch schlechten Code, sage ich mal. Also schlechter Code ist ja so relativ. Also wir hatten so Bugs, weil Business-Anforderungen nicht richtig verstanden waren oder so, irgendwas schiefgegangen ist. Aber ich würde sagen, es hatte schon viel damit zu tun, dass wir Properties-Based-Testing eingesetzt haben. Und ich würde sagen, auch ein Effekt, den ich bei mir beobachtet habe, ist, wenn du dich hinsetzt und so einen Test schreibst und du denkst nicht nur in Beispielen, sondern du denkst in, was möchte ich denn eigentlich alles abdecken in diesem Szenario? Weil du musst ja den Generator schreiben. Der fordert dich ja geradezu auf, zu denken, was ist denn der Range, der auftreten kann. Also es ist vielleicht auch nochmal so eine Denkhilfe zu sagen, so was möchte ich denn eigentlich alles erreichen? Was darf denn alles auftreten? Was darf nicht auftreten?
Ja. Ist es dann sinnvoll, nur mit generischen Generatoren zu arbeiten oder ist das Overhead? Also weil du hast ja auch den generischen Generator geschrieben oder da gezeigt. Weil jetzt war ja, das Grundbuch war ja immer auf klare Typen festgelegt.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, schiebe halt einfach rein und dann erweitere ich mein Testset ja nochmal.
Achso, ob das Sinn macht mit generischen Generatoren. Also so zum Beispiel diesen String-Generator, den wir ganz am Anfang hatten mit den Emoticons und.
Genau, da schiebst du halt nur String rein. So. Ja. Wenn du jetzt das, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Webanwendung und da ist viel Formular, so, da schieben die Leute ja irgendwas rein.
Ja.
Und wenn sie am Ende, keine Ahnung, Binärfile reinpacken, weil sie denken, das ist ja witzig, probiere ich mal aus.
Ja, das nimmt dir auch das Framework nicht ab, genau. Also wenn du das abdecken willst, natürlich. Aber tatsächlich muss ich gerade an einen Fall denken. Es ist so ein Negativbeispiel eigentlich, von wo Property-Based-Testing irgendwie Kopfschmerzen bereitet hat, weil wir es nicht gleich gecheckt haben. Da hat man nämlich so einen generischen Generator und der hatte, ich weiß nicht, ob ich das ganz zusammenkriege, aber auf jeden Fall hat er Input erzeugt, der dann irgendwo tief unten in der Applikation zu Bugs führte, die dann halt auch im Bild irgendwann aufgefallen sind. Und wir haben gar nicht verstehen können, wie es dazu kommt, dass der bis da unten und wieso das überhaupt, also da waren komische Sonderzeichen drin, die da nie hätten drin sein dürfen. So. Und am Ende ist uns aufgefallen, der hat halt Zeichen erzeugt, die über die JSON, also die REST-API, in JSON nie hätten reinkommen sollen, weil JSON diese Zeichen verbietet und die hätten schon von der API her escaped sein müssen. Und dann wäre das eigentlich auch nie da unten aufgeschlagen. Also das heißt, wir haben auch durch diesen zu generischen Generator False Positives bei uns erzeugt, die aber natürlich, hier oben war die API und da unten ist das fehlgeschlagen. So, also du hast auch, ja, du hast halt auch solche Effekte, die dich manchmal dann auch Zeit kosten. Und also vielleicht geht das ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, du musst die Generatoren schon so einschränken, dass sie Sinn machen. Ne? Wenn du dieses Formular meinst, da, ja, wenn ein Text ist, kann halt auch keiner eine Datei schicken, das ist auch klar. Aber das nimmt dir natürlich der Typ ab. Ja, also kann ich gar nicht so pauschal eine gute Antwort zu finden. Ja, noch eine Frage.
Das, was du so geschildert hast, jetzt in deinem letzten Beispiel, das klingt für mich so ein bisschen wie, ihr habt da den Ansatz genommen, um so einen Lasttest durchzuführen. Zu sagen, okay, unser Algorithmus mit dem Replizieren der Datei funktioniert mit einem Scheduler, funktioniert mit zwei, jetzt wollen wir uns gerne mal sehen, wie sieht es im großen Feld aus.
In dem Beispiel, den Lasttest würde ich es nicht nennen, weil es einfach, also es war auch komplett auf einer Maschine ausgeführt. Ja. Aber ja, genau. Also in dem Beispiel ging es dann halt auch darum, koordinieren die verschiedenen Scheduler sich untereinander richtig, verteilen sie die Arbeit sinnvoll. Was ja, also es war in dem Beispiel war es ja eine Skalierungsanforderung, dass wir sagen, dass das System ist global verteilt. Wenn jetzt der eine ausfällt, dann muss der andere die Arbeit übernehmen und so. Und solche Szenarien haben wir dann mitgetestet. Ob das jetzt so der ideale Anwendungsfall ist, für Property-Based Testing. Vielleicht, also wenn du, wenn, sagen wir mal so, gewisse Scheduler-Logik, dafür war es total gut. Auch die, wir haben auch gemischte Erfahrungen gemacht, sage ich ganz ehrlich. Also es war nicht nur alles Glanz, aber wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ich glaube, also auf Unit-Test-Ebene bin ich ziemlich überzeugt von Property-Based Testing. Wenn du anfängst, Richtung Integrationstest zu gehen, haben wir es auch teilweise benutzt, um da Szenarien zu erzeugen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber da weiß ich auch nicht, also ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das dann noch ein Property war oder ob wir nur die Generatoren verwendet haben. Und ich bin mir auch nicht sicher, also du gehst ja auch mit, es gibt ja diese Testpyramide, wo man ja auch drüber redet, wie viele Tests, also es geht ja nicht nur um den Aufwand, den du brauchst, um Tests zu schreiben, sondern auch Ausführungszeit und so, das ist ja auch ein Trade-off. Und wenn wir jetzt hier für einen komplexen Integrationstest den dann mit irgendwie 20 verschiedenen Szenarien ausführen lassen, dann läuft halt auch der Build super lang. Und ob sich das dann, ob der Trade-off dann noch richtig ist, so, das muss man, glaube ich, sich dann im Einzelfall überlegen. Also ich finde dieses Generator-Framework, wenn man es dann sowieso schon verwendet, weil man ja dann auch auf Unit-Ebene viel macht, dann hat man das. Und jetzt im aktuellen Projekt ist es auch so, da kommen jetzt hier die Business-Stakeholder an und sagen so, ich brauche Testdaten. Und ich sage, ja, ich habe schon eigentlich eine ganz gute Menge von ganz guten Generatoren. Ich kann dir so ein bisschen was erzeugen, was einigermaßen realistisch aussieht, wenn du zum Kunden gehst und das System vorführst. So, dann muss sich keiner hinsetzen und sich was ausdenken. Ist aber halt nicht Property-Based Testing, aber es ist praktisch. Und du kannst es bestimmt auch für verschiedenste Fälle benutzen. Also, ja.
Ja, Generatoren vielleicht auch mal mit den Business-Leuten zusammen erstellt. Also die haben ja wahrscheinlich ganz gute Übersicht, was da sinnvollerweise drin sein könnte.
Also im aktuellen, ob wir die Generatoren mit Business-Leuten zusammen erstellt haben, im aktuellen Projekt noch nicht, aber wir sind auch ganz am Anfang. Und in dem alten kann man in dem Sinne sagen, also ja, eigentlich kann man das so sagen. Also die Stakeholder, das waren allerdings auch alles technische Leute, weil es ja um ein sehr technisches System ging. Und ja, die haben jetzt nicht mit uns gemeinsam Code geschrieben, aber wir haben schon immer recht eng über die Business-Anforderungen geredet und was da so auftreten kann an Szenarien und so und haben das dann auch entsprechend abgebildet in Generatoren. Würde ich schon sagen.
Also wir haben uns ja jetzt hier die ganzen Fälle angeguckt, die du gezeigt hast, und da haben wir im Prinzip eine Funktionalität, da schmeißen wir ganz viele verschiedene Kombinationen rein und gucken dann, ob das Ergebnis mit unserer Erwartung übereinstimmt. Und ich sehe da jetzt so ein bisschen eine Symbiose zwischen, ich schreibe pure Funktionen und dann kann ich da ganz viel gut Kram reinschmeißen und gucken, ob das immer klappt. Gibt es da so eine Symbiose zwischen funktional programmieren und Property-Based Testing? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das so ganz gut zusammenspielt.
Ich sag mal so, also, kann ich mal, ich versuche nochmal die Frage zu formulieren, ob ich es richtig verstanden habe. Das ist, glaube ich, auch keine so richtige Frage. Ja, die Antwort ist natürlich ja, klar. Also ich glaube, du fragst, ob es sich anbietet, funktionale Programmierung und Property-Based Testing gemeinsam zu verwenden, oder? Ob, ja, das ist so die Symbiose, die du meinst. Ich bin da stark gebiased, weil ich eh doch sehr für funktionale Programmierung bin. Insbesondere finde ich Mutable State ganz schrecklich. So, und natürlich, wenn du irgendwelche Tests hast und du hast erstmal so eine Setup-Methode vorne dran, die dir erstmal irgendein Environment herstellt, in dem dann dein System ist, und dann hast du irgendwie so drei Zeilen Testcode, der dann dieses System, was ja komplett mutable ist im Verhalten, irgendwie testen soll. Ja, ich sag mal so, wenn du einen Test hast, wo das ganze Verhalten davon abhängt, was du für Parameter du in die Funktion reingibst. Und, ne? Also von daher, ja, also vorfunktional oder funktional ohne Seiteneffekte und so ein Kram, das ist schon, dann ist es natürlich noch einfacher. So, ich glaube, es ist immer gut, möglichst kurze, verständliche Sachen schreiben zu können. Und das geht, glaube ich, mit funktionalen Programmierstil am besten.
Also du meintest ja vorhin, dass das erste Property-Based Unit-Test-Framework von Haskell kam.
Ja.
Das ist ja schon die Antwort.
Oh, ich meine, es kommt aus der Haskell-Welt. Ja, okay. Das ist pur Funktion. Ja, vielleicht ist diese Denke hat beflügelt, dass man auf solche Ideen kommt wie Property-Based-Tests. Ja, das kann sein. Vielleicht ist es, ich weiß ehrlich gesagt nicht, es gibt Property-Based-Testing für ganz viele verschiedene Programmiersprachen. Ich glaube nicht für alle. Und ich denke, ein großer Aspekt, warum das in Scala so einfach geht, ich habe es ja relativ schnell vorführen können, wie das alles funktioniert, ist halt auch irgendwie ein starker Compiler, der viel Verständnis von Typen hat und so. Und da war ja relativ wenig Syntax. Das liegt auch viel an Scala und dem Compiler und dass der gewisse Sachen relativ leicht herleiten kann. Ich stelle mir das ein bisschen komplizierter vor in JavaScript oder so, wo du gar keine Unterstützung vom Compiler hast. So, ja. Genau, ich habe aber dennoch noch ein paar so Pros und Cons aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch ganz viele. Ihr könnt gerne, also ihr habt ja auch schon ein paar genannt, also gerne weiter mit mir diskutieren. Also höhere Test-Coverage, höhere Konfidenz. Sehe ich auf jeden Fall schon so, weil wir mehr Inputs haben. Natürlich hängt es davon ab, wie gut die sind, das ist auch klar. Genau, all corner cases covered, also so in der Idealvorstellung. Aber auch das hängt wieder von den Generatoren ab und vielleicht auch, wie viele Samples ich ausführe. Du kannst ja auch sagen, mach mir nur ein Sample, dann bringt es natürlich nichts. Oder du kannst sagen, nun mach mir 10.000, aber dann läuft der Test halt auch ewig. So, insbesondere, wenn du 10.000 Tests hast und jeder nutzt 10.000 Samples, dann, naja.
Dann bringt bei jedem Durchlauf, oder?
Nee.
Das heißt, es kann sein, mein Unit-Test geht einmal grün und
rot. Schön. Sehr gute Frage. Ja. Die Frage ist, sind es immer dieselben 10.000, die er erzeugt? Und wenn das nicht so ist, und es ist nicht so, dann wird mein Test ja flaky, sagen wir da. Ne? Also mal ist er rot, mal ist er mal grün. Und dafür gibt es ein Gegenmittel und dazu kommen wir anschließend zu diesen Pros und Cons. Genau. Was wir da machen können. Genau, also im Idealfall hier so als Pro noch aufgeführt, das habe ich ja so anfangs gesagt, Maintainability von so einer großen Codebasis hängt ja auch viel davon ab, wie viel Code ich mit maintainen muss und es sich ändert, und weniger Code, würde ich mal behaupten, kannst du schon hinkriegen durch PBT, und damit hast du auch weniger, insgesamt weniger Code. Das ist eigentlich immer gut, weniger Code zu haben, wenn der trotzdem noch alles tut, was man will. Genau, und das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet, letzter Punkt. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen mehr nachdenken über das, was man da tut. Und das finde ich einen Vorteil. Also vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe keine Lust, aber der kann das dann als Nachteil sehen. Aber ich sehe das als Vorteil auf jeden Fall, wenn ich da mehr drüber nachdenken muss. Irgendwie fehlen da die Preconditions, aber die gehören da eigentlich auch rein. Genau, ja, da stehen sie auch nochmal. Genau, Test-Flakiness wurde schon angesprochen. Das ist etwas, was auf jeden Fall passieren wird. Du wirst irgendwie, wir hatten auch schon einen Fall genannt, wo ich ein False Positive hatte, was auch durch Randomness irgendwie mit reinkam bestimmt. Und es gibt aber ein Lösungsmittel, das besprechen wir gleich im Anschluss. Ja, was haben wir denn da noch? Quality of experience depends on framework language. Also das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr verbos ist, in JavaScript die ganzen Generatoren zu schreiben, ohne Compiler-Unterstützung. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist vielleicht nur ein Vorurteil von mir. Genau. Und aber das, der letzte Punkt ist eigentlich tatsächlich noch eine Erfahrung, die wir gemacht hatten. Bei dem Beispiel mit dem mit der Graphberechnung für die kürzesten Pfade, um eine Replikation zu machen, so eine Multihop-Replikation. Da hat der Kollege, ich schiebe es jetzt auf ihn, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht am Anfang, der hat erstmal nur PBT-basiert dieses Szenario beschrieben, und dann haben wir da im Review gesessen und haben gedacht, scheiße, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er da tut. Ich verstehe es nicht. Es ist halt so stark abstrahiert. Erstmal ist dieser Graph abstrahiert, denn das ist ein Graph-Algorithmus, der ist ja auch nicht irgendwie, der springt dich ja nicht an und sagt, ich funktioniere so. Ne? Und dann die ganzen Inputs, die waren halt auch so mit so, ja, zufällig und irgendwie nach irgendwas erzeugt und dann standen irgendwo noch ein paar Magic Numbers dran, die im Nachhinein auch Sinn gemacht haben, aber die man dann halt beim Review auch nicht unbedingt interpretieren kann. Und ich kann mich gut erinnern, dass in der Review-Kommentar erstmal gab es irgendwie Ewigkeiten Diskussionen und irgendwann haben wir gesagt, ganz ehrlich, kannst du nicht noch 3-4 Tests schreiben mit Beispielen aus Produktion? Also nimm doch einfach bitte da in USA dieses Datenzentrum und das in Lausanne oder wo das war und mach doch mal ein paar Beispiele, die wir kennen. So, dann hat er das gemacht und dann sagt, das ist total klasse. Jetzt auch wieder viel verständlicher noch. Und plus wir wussten dann für konkrete Situationen, wir hatten bestimmte Sonderanforderungen, wo in einem Datenzentrum eine bestimmte Art von Storage lag und eine bestimmte Art von Dateien und die mussten dann nochmal migriert werden woanders hin und so. Und für all diese Fälle, wo es ganz besonders Spezialfälle gab, haben wir dann immer wieder doch handcrafted Inputs, also wirklich echte Dinge geschrieben und dadurch war es dann auch wieder verständlicher. Gleichzeitig haben die Property-Based-Tests aber dennoch Fehler gefunden, so in der Entwicklung auch.
Man ist ja mal ganz am Anfang, gute Tests sollten auch als Dokumentation eigentlich sein können. Mhm. Und ich glaube, dass das die Property-Based-Tests quasi nicht können. Also wie man zum Beispiel so mit unserer Dokumentation von Klassen oder Methoden halt eben das ein Snippet aus dem Unit-Test halt reinpacken. Wenn ich da jetzt quasi so ein Property-Based Test-Snippet reinpacken müsste, da sind ja überhaupt gar keine Daten richtig drin. Das heißt, dann müsste sich derjenige das beim Durchlesen quasi im Kopf die Inputs und Outputs zusammenbasteln.
Ja.
Und für sowas nehmen wir dann halt immer noch hardcodiert. Das heißt, du steckst ABC rein und kriegst DEF raus.
Ja. Also
das finde ich taugt
als Dokumentation als Beispiel.
Genau. So, sowas würde ich in eine Dokumentation reinpacken. Ja. Aber so ein Generator mit und dann for all und so weiter, weiß ich nicht, ob das so gut als Dokumentation dann passen würde.
Also es ist ja immer so ein bisschen, also ich stimme dir einerseits zu, ich habe es ja gerade selbst gesagt, dass es Beispiele häufig leichter verständlich sind und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage vom Grad der Gewöhnung. Also dieser Property-Based-Test von mit den Adressbüchern, ich stecke zwei rein, synchronisiere die und erwarte hinterher, dass alle Kontakte in beiden drin sind. Der ist ja nicht komplex und der ist sehr allgemein. Den würde ich auch als valide, einfach verständliche Dokumentation betrachten. Plus ausführbar. Also so, es gibt Fälle, wo ich dir definitiv zustimmen würde und Fälle, wo ich sage, Property-Based drückt eigentlich noch mehr aus. So.
Und wie ist das mit, was ich mir schwer vorstelle, ist halt eben, wenn der Input zufällig wie auch immer generiert wird, wie kriege ich dann vorher raus, was der zu erwartende Output ist? Also das stelle ich mir dann, weil es jetzt ja ein paar Szenarien, die ein bisschen komplizierter waren, aber ich glaube, irgendwann kriegt man das immer hin, dass man vorher weiß, was rauskommen soll, obwohl man den Input gar nicht kennt?
Also du musst ja nochmal die Frage, also kriegt man das immer hin mit dem Beispiel, was ich hatte, dass du sozusagen die Daten so generierst, dass du hinterher weißt, was rauskommen soll, ne?
Genau.
So, und,
ohne halt eben immer
den. Das ist die Frage, was du für einen Algorithmus hast. Oder was für ein Property überprüfst. Nehmen wir das Beispiel von dem Scheduler, wo du gewisse Prioritäten sicherstellen willst. Dann war das Property von dem Scheduler eigentlich nur, dass du hinterher feststellen kannst, dass der Schedule, der generiert wurde, die Prioritäten berücksichtigt. Dabei ist es egal, wie der Job konkret aussieht. Du willst aber eigentlich nur, du steckst halt Jobs in einer beliebigen Reihenfolge rein und dann hat er so Runden, in denen er quasi einen neuen Schedule rausgibt. So, rundenbasiert. Das ist ein bisschen vereinfacht jetzt. Aber du willst halt, dass das, was immer da rauskommt, dass halt erst die High Priority, dann Medium, dann Low. So, und dafür musst du nicht wissen, wie dein Input aussieht. Du musst nur wissen, dass, keine Ahnung, du hast 15 High reingesteckt, 15 Medium und 3 Low und die hast du beliebig verschränkt. Und dann muss hinterher das Property gelten, dass die halt in der richtigen Reihenfolge sind. So, das wäre so ein anderes Beispiel. Und ja, manchmal ist es hart, auf die richtige Idee zu kommen, aber es macht auch ein bisschen Spaß. Und ich glaube, es hat auch häufig schon dazu geführt, dass wir gute Bugs gefunden haben. Wie gesagt, das habe ich schon häufiger gesagt, aber ich glaube auch wirklich dran und Ich habe sie mir nicht alle aufgeschrieben, es wäre vielleicht schlau gewesen. So. Aber ich wusste ja auch nicht, dass ich da mal irgendwann drüber rede. Flakiness hatten wir angesprochen. Es gibt das Konzept von Seeds, das kennen wir alle, glaube ich, so für alle möglichen Generatoren. Und wenn du irgendwie einen festen Seed in einen Random Number Generator reinsteckst und das ist die Basis von den Generatoren, dann werden die auch deterministisch wieder. Und das hattest du ja schon so hervorragend identifiziert, dass wenn ich halt PBT verwende, dass ich erstmal wirklich Randomness habe. Das heißt, auch die Tests schlagen fehl, randommäßig, sie werden flaky, die Builds werden unstable, im Slack-Channel poppt die ganze Zeit auf, der Build ist wieder rot und so. Da waren wir auch, da waren wir überall. Und was man dann machen kann, ist, ich habe noch das Beispiel von vorhin mit den konkatenierten Listen. Genau. Hier unten ist der eigentliche Test. Ich habe also zwei Listen von Integern, die ich konkateniere mit meiner Business-Logik hier. Die hat leider einen Bug, wie man sehen kann. Die funktioniert nämlich ab irgendeiner Länge nicht mehr richtig so. Genau, und das war das Property, was ich vorhin haben wollte. So, und jetzt wäre es halt so, das würde ich auch einmal zeigen, wenn ich das Fenster noch finde. Da ist es. So, er sagt mir jetzt, ich habe null Tests überstanden, das ist natürlich peinlich. Er hat gleich ein Listen von länger 10 erzeugt, offensichtlich. Ihr habt ja den Bug schon gesehen. So, da ist er. Und genau, und was er jetzt gemacht hat, ist, er hat mir diesen Seed hingeschrieben und den kann ich jetzt nehmen und hier übergeben. Na. So, und jetzt merken wir uns einmal kurz diesen Input, den er dafür erzeugt hat. Na. Und gucken mal, ob er gleich den gleichen nochmal findet. Also ich führe das jetzt nochmal mit dem gleichen Seed aus. Und wenn ich nicht gelogen habe, siehe da, er hat nochmal genau den gleichen Input erzeugt. Also dadurch wird es reproduzierbar und das war tatsächlich ein Problem, konkret, weil Scala Check kann das noch gar nicht so lange mit den Seeds. Also das Quick Check kann das schon immer, glaube ich, oder schon ewig. Und wir hatten halt das Problem, dass auf dem Build-Server dann die Tests flaky waren und wir konnten die Inputs, also die waren einfach sehr selten. Die waren wirklich sehr selten. Teilweise waren es False Positives, teilweise waren es echte, also realistische Fälle. Ob die in Produktion jemals aufgetreten werden, sei mal hingestellt. Das ist halt auch so, kann man zu den Nachteilen dazu zählen. Aber wenn man die Seeds hat, dann kann man eigentlich relativ schnell das wiederherstellen. Man muss natürlich einmal manuell reingehen. Bestimmt kann man auch irgendeinen Automatismus dazu bauen. Aber so findet man flaky Tests. Und
ja? Wenn der fehlsteht, gibt er immer den Seed mit aus?
Dann gibt er den Seed mit aus, kannst ihn rauskopieren, übergeben. Nee. Oder es kann sein, dass er das nur tut, wenn ich jetzt in diesem Fall diese Property with Seed Methode aufrufe. Das ist eine andere. Die hat eine andere Signatur, weil die noch einen zweiten Parameter hat. Nagel mich nicht drauf fest. Also, und wie gesagt, also wenn du es in irgendeiner anderen Sprache nutzt, ist ja eh alles anders. Aber die Konzepte sind gleich. Genau, Shrinking ist das letzte Thema, was ich auf der Liste habe. Ist auch sehr spannend. Also du hast dann so Tests und dann schlägt irgendwas fehl und dann steht halt da so eine Liste von Zahlen und sagt, wenn du die reinsteckst, dann funktioniert dein Algorithmus nicht. Und du denkst, danke. Super, tolle, tolle Idee. Und jetzt bin ich auch nicht schlauer und dann denkst du, ach, hätte ich doch hier wieder diese handcrafted Inputs und so und dann wüsste ich wenigstens, woran ich bin und so. Und naja, so ähnlich ist das dann. Aber da versuchen die Frameworks eine ganz gute Unterstützung zu bieten. Ich habe tatsächlich leider noch nicht damit gearbeitet, aber es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Müsste damit noch Erfahrung machen, also könnt ihr mich noch nicht so zur Erfahrung fragen. Aber was ihr hier seht, erstmal als Erklärung, hier unten ist dieses Arc Zero Original. Das ist der Test-Input, mit dem er fehlgeschlagen ist. Und was ScalaCheck anschließend versucht, ist, den kleiner zu machen. So, dass er ein minimales Beispiel findet. Er versucht, dir das Leben leichter zu machen, ein minimales Beispiel zu finden, was trotzdem noch den Test fehlschlagen lässt. Und das sehen wir hier. Das ist jetzt auch noch nicht so richtig minimal, aber vielleicht schon. Weil der Algorithmus, der hat auch so einen schönen Bug. Irgendwie sowas ähnliches wie der eben so, wenn die Liste länger ist als 10 und der andere länger ist als 20, dann schlag fehl. Von daher könnte das ungefähr hinkommen, dass das schon minimal ist. Auch hier geht es anscheinend vielleicht um die Länge der Liste, aber er hat auch die Beispiele da drin leichter gemacht zu verstehen. Ja? Und ich habe noch nicht damit gearbeitet. Ich habe mir das tatsächlich irgendwie jetzt hier für den Vortrag auch nochmal tiefer angeguckt. Ich wusste schon, dass das existiert. Und genau, so, habe das jetzt nochmal aufbereitet. Für primitive Typen, also so Integers und Strings und so ein Kram, da kann ScalaCheck das schon out of the box. Ist eigentlich das gleiche wie bei Generatoren, haben wir vorhin gesehen. So ein Gen Choose Num von 0 bis Max Value oder so kriegt man halt hin. Und dann aber, wenn ich irgendwie meine eigenen Domain-Typen habe, dann muss ich dem unter Umständen, nein, nicht unter Umständen, ich muss ScalaCheck helfen, indem ich ihm sage, wie kann man so einen Domain-Typen schrinken. Genau. Und das will ich euch nochmal zeigen. Also ich habe hier nochmal diese MyDomainData-Klasse mit zwei Strings drin. Dann kann man auch nochmal kurz in die IDE gehen. So. Und den unteren Teil blenden wir nochmal kurz aus. Und also wieder nur ganz normalen Generator, der mir irgendwie so zwei Strings aneinander konkateniert und jetzt guckt, mein Property, ist das false oder true? Ja, das ist hier unten das, was ich zurückgebe. Und genau, wenn ich das jetzt ausführe, dann werden wir sehen, was passiert. Er sucht also ganz viele verschiedene, oder er hat ganz viele verschiedene Inputs gefunden, für die das Ganze true ist. Und dann findet er irgendwann false und hält dann sofort an. Das ist der letzte Fall und sagt, nach 22 durchgeführten Tests schlägt er dann fehl. Und es gibt hier in dem Fall gar keine Domain-Logik, sondern es ist einfach nur, wenn die halt beide kürzer 20 sind, dann passt der Test sonst nicht. So, und daran können wir sehen, der hält also beim ersten fehlschlagenden Sample, hört er auf. Und jetzt wissen wir, wo der Bug genau ist, aber wir sehen, das ist nicht minimal. Also er ist jetzt hier fehlgeschlagen, A ist 21 und eigentlich müsste er auch schon bei 20 fehlschlagen. So, das wäre total hilfreich, wenn ein ScalaCheck mir sagen würde, pass auf, du hast da 20 reingegeben, aber er darf maximal 19 lang sein, ne, weil das ja kleiner 20. So, das war schon echt so ein ganz cooler Hinweis. Und das kann ich jetzt hinkriegen, indem ich ihm so ein Shrink, das ist jetzt ein bisschen magisch hier mit Scala-Syntax, wer das nicht kennt, ist nicht so entscheidend, was das jetzt genau mit diesem Implicit-Kram bedeutet. Aber von der Idee sieht das ganz ähnlich aus wie so ein Generator. Ich implementiere so eine Instanz von diesem Shrink-Interface und das sieht wie folgt aus. Also im Prinzip diese Funktion, die sagt, für ein gegebenes T produzieren wir doch mal einen anderen Stream von Ts. So, der Name impliziert so ein bisschen, dass die möglichst kleiner sein sollen, also in Richtung minimal gehen. Und das tue ich hier. Dazu verlasse ich mich wiederum auf einen vorgefertigten Shrink, den ich mir irgendwie über Scala Magie hole. Also der kommt irgendwie von Scala Check. Der weiß, wie man Strings schrinkt. Ich habe zwei Strings in meinem Objekt, schrinke jeweils die Strings, baue Neues draus. Und was dieses Objekt, was ich mir hier gebaut habe, halt macht, ist, wenn ich auf dem jetzt gleich so eine Shrink-Methode aufrufe, dann produziert der mir einen Stream von MyDomain-Data-Objekten, die mit jedem Element des Streams kleiner werden, hoffentlich.
Machst du ja implizit schon eine Annahme darüber, was deine Fehlerfälle sind, bevor die Fehlerfälle überhaupt auftreten.
Kommt. Guter Punkt auch, wieder mal. Wo ist denn das erste False? Der hat aber viele erzeugt. Ihr habt ja gesehen, ne? Der hat jetzt deutlich mehr erzeugt als vorher. Genau. Es sieht ganz anders aus, als ich mir das erstmal angeschaut habe. Hier war das erste Mal fehlgeschlagen, der Test. Da hat er 26 und 19 gehabt. Das heißt, er ist auch schon wieder über das Ziel hinausgeschossen. Dann hat er die 26 halbiert. Hat das damit nochmal probiert, hat den anderen wieder vergrößert. Also er hat so ein bisschen hin und her probiert, neue Fälle zu finden, die fehlschlagen. Und ich hoffe jetzt, dass er irgendeine sinnvolle Logik da verwendet hat. Und im Idealfall müsste jetzt unten ein ziemlich minimales Beispiel bei rauskommen. Das finde ich so relativ fair, würde ich sagen. Also auf jeden Fall haben wir zumindest 19 auf der einen Seite stehen. Ist zumindest mal eine Näherung. Also er versucht über irgendeine Heuristik oder weiß wer hat bestimmt irgendein Abbruchkriterium. Er macht das halt eine Zeit lang und versucht halt dein Ding immer kleiner, dein Objekt immer kleiner zu schrinken, bis er was findet, was dir möglichst hilft beim Implementieren. Und genau, das war der ursprüngliche Input. Das war jetzt hier der minimale. Gut, ob das jetzt in dem Beispiel geholfen hat. Genau. So funktioniert Shrinking.
Könnte man das auch, ich sag mal, interaktiv machen? Weißt du, dass er immer sagt, so, hier ist false, was soll ich jetzt machen? Dass man ihm quasi ein bisschen Hinweise gibt, so, ja, versucht man dies oder das. Mich erinnert das an Git Bisect, weißt du, wo du dann auch so ein Skript immer mit beigehst und dann hühnert er sich so Stück für Stück durch und über das Skript, was du ihm sagst du ihm so Hilfestellungen von wegen, das ist gut und das ist schlecht.
Das war eigentlich eine coole Idee. Also es ist ja eigentlich so... das ist alles... Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es auch so, dass diese... Also konkret Scala-Check als Open-Source-Projekt wird auch sehr viel eingesetzt, aber es hat auch, wie so viele Open-Source-Projekte, so einen Maintainer, also Mangel, muss man sagen, oder sagen wir mal so... Ich glaube, die Maintainership, der es ursprünglich mal gebaut hat vor einigen Jahren und auch mal ein Buch drüber geschrieben hat, hat eigentlich auch einfach keine Zeit mehr dafür. Und momentan sind die gerade ganz aktiv darin, da das viel lebhafter zu machen. Und ich glaube, da entwickelt sich noch einiges in nächster Zeit. Ich sehe, da passiert ein bisschen was. Ich hatte da auch so 1-2 Issues geöffnet und da entsteht ein bisschen was. Also eine Sache zum Beispiel, die mir total fehlt, wo ich auch versuche, gerade so ein bisschen Zeit für aufzubringen, aber es sieht gar nicht so gut aus. Aber wir haben eine gewisse Sammlung an so Standardgeneratoren, die man so braucht, von Dateinamen und Pfaden über URLs und was weiß ich, so Sachen, die man immer wieder in allen möglichen Anwendungen braucht, dass man die mal als Collection von Generatoren so contributed. Genau, solche Sachen, da gibt es in diesem Scala-Check gar nicht so viel. Da gibt es so ein paar, zwei, drei kleine Libraries von anderen Leuten, die nicht in Scala-Check drin sind. Und da ist bestimmt viel Raum für Contributions. Genau, ich weiß gar nicht, ich habe auch nur mit Scala gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sprachen aussieht, ob die mehr haben da. Aber die freuen sich bestimmt auch immer über Hilfe. Ich weiß, dass es doch bei recht vielen in Projekten eingesetzt wird, aber ich glaube, viele... So wie ich eigentlich effektiv bisher auch, also der Anspruch ist da mal was zu contributen, aber bring das dann nochmal so in diese allgemeingültige Qualität und contribute das und schreibe noch ein bisschen Doku dazu. Und so, das ist halt nochmal mehr Aufwand und den bezahlt ja meistens keiner. Und bis zum gewissen Grad kann ich das auch während der Arbeitszeit machen, deswegen habe ich hier und da auch mal was contributed. Aber naja, die Projekte leben halt von Contributions. So wie das Chaoticum, by the way. Genau. Letzter Punkt noch. Es gibt so einen kleinen Pitfall bei Shrinkern. Das hängt nämlich auch wieder von der Shrinking-Implementierung ab. Ist eigentlich voll taktisch, voll unklug, mit einem Negativpunkt die Präse zu beenden. Aber ich hoffe einfach mal, ich war ausreichend euphorisch, um euch trotzdem mitzunehmen. Ich mache nämlich hier mal so einen Test, der sagt, so wenn ich zwei positive Zahlen miteinander multipliziere, kommt was raus, was größer ist als 0. Sagt man als Mathematiker quasi, ja klar. Und der Computer Scientist weiß, nee, irgendwann gibt es einen was bitte?
Überlauf.
Ein Überlauf, genau, und dann kommt irgendwie eine negative Zahl bei raus. Und ja, genau das haben wir dann auch gesehen. Ja, das sind hier zwei große Zahlen, die haben wir multipliziert und dann war das Property nicht true. Und dann guckst du hier das geschrinkte Beispiel und denkst, warte. Ah. Du denkst, what the fuck? Wie kann das bitte sein? Das ist ja, macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe ja so ein Positive Intgen reingegeben. Wie komme ich jetzt auf eine minus 1 bitte? Das passt doch überhaupt nicht zu meinen Preconditions. Und genau, da kann man sich dann nochmal anschauen, wie diese Shrinker funktionieren. Und insbesondere gibt es halt diesen Int-Shrink, der von Scala-Check dabei kommt, dabei ist, der von Scala-Check dabei kommt. Lassen wir so stehen. Genau, und wenn wir mal gucken, was der tut, ne, wir können uns den holen, irgendwie über diese Implicit Magic da und sagen ihm, bau mir mal eine Liste von geschrumpften Values und geben die aus. Und dann sieht man, der macht hier so ein bisschen mit Vorzeichen toggeln und halbieren und irgendwann kommen wir halt auch mal bei einer minus 1 raus und das ist halt, so ist halt der Shrinker implementiert und das heißt, eigentlich muss man da auch aufpassen, dass das ja dann wiederum einen nicht in die falsche Richtung führt oder dass das irgendwie zu den Preconditions passt. Das sind so die letzten Stolpersteine. Tatsächlich hatte ich das Problem nie, das war jetzt so ein, als ich nochmal nach Shrinkern recherchiert habe, hieß es, pass auf, ihr könnt da echt euch mit ins Bein schießen, wenn ihr versucht, mit dem Shrinker.
Ja, aber ja. Eigentlich auch nicht ganz so schlimm, da findet man andere Fehler.
Ja gut, aber wenn das minus 1 ist, okay, ja...
Dann hebt man den Fehler und dann testet man wieder, dann findet man auch da
ein genau. Ja, vielleicht. Genau. Ja, noch kurzer Hinweis. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Scala-Test ist so das weitest verbreitete Framework. Dafür gibt es dann nochmal eine spezielle Syntax, wie man dann das Ganze benutzt. Und dann, was aber auch sehr, sehr geil ist, was ich jetzt sehr viel eingesetzt habe im aktuellen Projekt, gerade in diesem JSON-Kontext, was wiederum nur bei Haskell und Scala und vielleicht noch bei ein paar anderen Sprachen funktioniert, die einen mächtigen Compiler haben. Du kannst Makros haben, die dir Generatoren generieren. Was für viele Dinge voll okay ist. Für manche Dinge nicht. Also da kommt wieder die Frage von dir vorhin. Ne? Sind die vielleicht zu generisch oder müssen die irgendwelchen Business Constraints entsprechen? Dann musst du sie natürlich wieder manuell schreiben. Klar, woher soll irgendwie ein Makro das wissen? Aber da geht einiges. Also wir haben gerade bei dieser API JSON Domain Model Validierung, da haben wir, ich glaube, also das ist ein ziemlich großes JSON Schema. Wir haben ungefähr 40 verschiedene Entitäten, die auch beliebig verschachtelt sein können. Recht komplexe API. Und ich glaube, die Generatorenliste, ich glaube, wir haben 5 Generatoren handgeschrieben statt 40. Und das sind auch eigentlich nur ein paar wenige Einschränkungen, die da jetzt reinkamen. Ist auch auf der Ebene voll okay. das ist eh total cool, was man da so in Scala alles machen kann. Das Gleiche haben wir auch für JSON-Generatoren, die werden auch von Makros generiert und so. Also Serialisierung, da muss man auch nichts manuell machen. Sehr cool. Dann gibt es hier noch so Makros, die dann nochmal das, was ich als Assertion hinschreibe, auseinandernehmen und sagen hier, da steht ja A größer B gleich A plus B größer 7 oder so, und dann schreibt er dir hin, was das, der Wert von A und was von B war und so. Ne, der hilft dir da auch noch ein bisschen. Genau. Vielleicht die drei relevantesten Implementierungen. QuickCheck, FSCheck für F-Sharp soll auch recht verbreitet sein. Und JUnit QuickCheck kann ich nichts zu sagen, aber Mainstream wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Bam, das war's.